Jede Person, mit der wir für diesen Podcast gesprochen haben, sollte uns eine Frage beantworten. Ist so etwas wie die SAP-Gründung heute noch möglich? Gibt es eine Chance, dass in Deutschland noch einmal ein Tech-Unternehmen entsteht, das global erfolgreich ist? Oder gar führend? Tatsächlich hatten alle, denen wir diese Frage gestellt haben, auch direkt eine Antwort parat. Nur, es war niemals dieselbe. Im Gegenteil, die Wahrscheinlichkeit für ein SAP 2.0 wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Irgendwo zwischen ganz klar nein und ja, aber. In der finalen Episode kommen wir auf die Frage zurück, die ganz am Anfang dieses Podcasts stand. Was muss passieren, damit es in Deutschland oder Europa nicht nur diesen einen IT-Giganten gibt, sondern mehr Tech-Unternehmen, die ganz vorne mitspielen können? Die Chancen dafür, wir werden es gleich hören, stehen im Moment nämlich gar nicht so schlecht. Außerdem wird es um das Thema gehen, das gerade alles beherrscht: künstliche Intelligenz. Denn KI ist nicht nur das Sprungbrett für innovative Startups, sondern eine technologische Revolution, die auch SAP dazu zwingt, sich selbst neu zu erfinden. Wieder einmal. Ich bin Julia Niemann und das ist der sechste und letzte Teil von Die SAP-Story. Fast wie ein UFO.
It's time for change.
SAP's first quarter profit.
Das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Deutschland.
In vielen, vielen Dingen.
Jedes Unternehmen hat ja SAP-Software.
Auf zu niedriges Wachstum zu gehen, das war einfach langweilig.
They should just keep doing it.
Wir sind SAP, wir wollen mehr.
Ich bin ein optimistischer Mensch. Darum erlaube ich mir mal, die Zweifel der ganz klaren Nein-Fraktion hintanzustellen. Außerdem, wenn nach SAP nichts mehr kommt, könnte der Podcast hier eigentlich enden. Wichtiger als meine persönliche Meinung ist ohnehin das Urteil der von uns Interviewten. Und unter denen sind diejenigen klar in der Mehrheit, die sich ein SAP 2.0 vorstellen können. Unter bestimmten Voraussetzungen und zumindest in gewissen Nischen. Einer, der diesen Optimismus teilt, ist Rainer Zino, einst Assistent von SAP-Gründer Dietmar Hopp, später Manager in mehreren Spitzenpositionen in Walldorf, heute im Ruhestand.
Das ist jederzeit wieder möglich. Aber es braucht bestimmte Rahmenbedingungen. Sie brauchen so ein epochales Ereignis. Wenn so ein epochales Ereignis eintritt, dann geht eine Tür auf. Und die ist für 2-3 Jahre offen. Und dann geht die Tür aber auch wieder zu.
Wenn an einem aktuell kein Mangel herrscht, dann sind es epochale Ereignisse. Die immer spürbarer werdende Klimakrise, eine wachsende Zahl bewaffneter Konflikte, die anhaltende Polarisierung der Welt.
Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der folgenden Nacht drücken die Truppen auch mehrere Landesteile vor. Und die Hoffnung ist groß, dass der Gazakrieg nach 2 Jahren endlich ein Ende hat.
Die Israel Hitzewellen
heizen
auch der Stille
Killer. Die Folgen von extremer Hitze werden immer heftiger. Ursache ist der Klimawandel.
In Washington, there is a new sheriff in town.
Na, erkannt? Genau, das war J.D. Vance bei seiner berüchtigten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025. Der US-Vizepräsident prangerte dort vermeintliche Defizite bei der Meinungsfreiheit in Europa an und machte deutlich, wie groß die Entfremdung zwischen der neuen US-Regierung und dem alten Kontinent ist. Die erste Reaktion auf Vance WADA war Schock. Was war das? Eine Einmischung in innere Angelegenheiten? Die Ersetzung der Diplomatie durch Kulturkampf? Eine indirekte Forderung nach höheren Militärausgaben? Was auch immer die KommentatorInnen aus der Rede herausgelesen haben, in einem waren sie sich einig. Es war ein Weckruf an Europa, sich nicht mehr auf andere zu verlassen, sondern die eigene Souveränität ernst zu nehmen. Zu dieser Einsicht hat natürlich nicht eine Rede eines US-Vizepräsidenten allein geführt. Aber sie war so etwas wie die Initialzündung, Themen endlich anzupacken, die man zuvor lange verschleppt hatte. Und zum Glück geht es dabei um weit mehr als Aufrüstung. Nämlich um ein Update für die bröckelnde Infrastruktur in Deutschland. Und um einen neuen Anlauf, das jahrzehntealte Versprechen einer Digitalisierung des Staats endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Musik Noch entscheidender für die Entstehung relevanter Tech-Unternehmen, Made in Germany, könnte jedoch ein anderes, epochales Ereignis sein. Gerade hat sich wieder mal eine Tür aufgetan, wie Rainer Zino es nennt. Ich denke dabei natürlich an AI, KI, künstliche Intelligenz. Wohl noch nie konnte sich eine neue Technologie so schnell in der Arbeitswelt etablieren. Auch wenn man Studien in Boomzeiten immer mit gewisser Vorsicht lesen sollte. Die Zahlen sind beeindruckend. Mehr als die Hälfte aller Berufstätigen in Deutschland nutzt bereits KI-Tools im Job. Je nach Branche steigt die Effektivität der Angestellten dadurch um bis zu ein Drittel. Wir stehen noch ganz am Anfang der KI-Revolution. Bereits jetzt scheint jedoch ausgemacht, künstliche Intelligenz wird nicht mehr aus unserem Leben verschwinden. Was aber ist mit der großen Sorge, Europa könnte im KI-Rennen längst auf einen aussichtslosen Rang zurückgefallen sein? Schließlich liefern sich vor allem US-Unternehmen einen Wettkampf um das neueste, schnellste und billigste Large Language Model, also die Sprachmodelle, auf denen die KI-Anwendungen aufsetzen. Zwischendurch landen chinesische Firmen Achtungserfolge. Aber Europa? Scheint abgehängt, bis auf wenige Ausnahmen, wie das deutsche Startup Black Forest Labs. Von dem stammt die international konkurrenzfähige Bilderstellungssoftware Flux. Dann gibt es noch den französischen ChatGPT-Rivalen Mistral. Noch, der US-Tech-Gigant Apple soll Interesse an einer Übernahme von Mistral haben. Doch vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Denn langsam zeigt sich, gute LLMs, wie Large Language Models abgekürzt werden, die sind zwar zentral für leistungsfähige KI-Anwendungen, zugleich werden sie immer austauschbarer. LLMs sind inzwischen eine Commodity, also eine Art Standardprodukt, das man jederzeit durch ein vergleichbar gutes ersetzen kann. Und es gibt genug davon auf dem Markt, sodass man sich nicht von einem Hersteller abhängig machen oder selbst ein LLM entwickeln muss.
Ich wusste zwar nicht, wann es passiert, war mir aber völlig klar, dass es eine pure Commodity wird. Irgendwann wird es eine Commodity.
Das sagt Philipp Herzig, Chief Technology Officer und Chief AI Officer von SAP, zu den rasanten Fortschritten auf dem Feld der LLMs in den vergangenen Jahren.
Wenn man die Entwicklung tagtäglich verfolgt, war relativ schnell klar, dass diese Hypothese wahr ist und es einfach keinen Sinn für die SAP macht, in ein eigenes Sprachmodell zu investieren. Genauso wie wir früher nicht in eigene Hardware investiert haben, ja, oder die Betriebssysteme Windows oder Linux oder irgendwas erfunden haben, sondern uns immer darauf konzentriert haben, ja, als SAP, wo ist der meiste Nutzen im betriebswirtschaftlichen Sinne für den Kunden erreichbar? Also wie bringen wir diese Technologie zur Anwendung?
Genau das ist letztlich die Herangehensweise, die SAP so erfolgreich gemacht hat. Sich IT-Innovationen in dem Moment anzueignen, wo sie sich in Produkte übersetzen lassen, die den Kunden helfen, effizienter zu arbeiten und dadurch mehr Geld zu verdienen. Wenn inzwischen ganze Werbeclips gepromptet werden, Audio-Chatbots klassische Callcenter ersetzen und Algorithmen gigantische Datenmassen in Sekunden analysieren und aufbereiten können, dann darf man künstliche Intelligenz wohl als eine epochale Innovation betrachten. Die Tür steht gerade ganz weit offen. Jetzt müssen wir nur noch durchgehen. Ehe ich dazu komme, wie dieser Schritt bei SAP konkret aussieht und welches Potenzial die Walldorfer dem KI-Turn beimessen, möchte ich noch einmal kurz in die Vergangenheit springen. Denn ich glaube, es gab einen Moment oder vielmehr ein Produkt, an dem deutlich wird, warum SAP, anders als beim eher mühsamen Weg ins Internet und das Cloud-Zeitalter, in Sachen KI vom Start weg sehr selbstbewusst auftritt und mit großer Klarheit, wie man die Technologie nutzen will. Also, kurze Rückblende. In der vorigen Episode hatten wir über SAP HANA gesprochen, die vor etwas mehr als 10 Jahren eingeführte In-Memory-Datenbank-Technologie von SAP. Die hatte Hasso Plattner erst abseits des Walldorfer Tagesgeschäfts entwickeln lassen, um sie dann zum Kern der neuen Version von SAPs Unternehmenssoftware zu machen. Dank HANA können Firmendaten in Sekunden aufgerufen und analysiert werden. Je nach Anwendungsfall spart das Minuten oder gar Stunden. Darüber hinaus löst HANA für die EntscheidungsträgerInnen ein praktisches Problem. Es macht Kennzahlen in Meetings aktueller und vergleichbarer. Ein Beispiel. Wenn eine Vorstandssitzung ansteht, lassen die verantwortlichen ManagerInnen die Zahlen für ihren jeweiligen Bereich aufbereiten. Weil dieser Prozess aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnt und sich die Methoden bei der Berechnung unterscheiden können, sind Kennzahlen oft nur bedingt aussagekräftig. Noch problematischer wird es, wenn während der Sitzung nach aktuellen Werten gefragt wird, ehe man eine Entscheidung trifft. Oft muss diese dann vertagt werden, bis die ControllerInnen die entsprechenden Zahlen nachgeliefert haben. HANA löst dieses Problem dank der Kennzahlenanalyse in Echtzeit. Was damals vor der Einführung von HANA aber noch fehlte, war eine Idee, wie man die Technologie potenziellen Kunden mit maximalem Wow-Effekt vorführen kann. Also griff Hasso Plattner zu Stift und Zettel.
Es hat alles angefangen mit so einem Sketch, den Hasso Plattner gemacht hat, so drei Bildschirme und das sah sehr futuristisch aus, ein bisschen fast wie ein UFO, wo dann da ein Boardmember sitzt. Und was dann daraus geworden ist, ist erstmal eine analytische Applikation gewesen, die tatsächlich auf drei riesengroßen Touch-Bildschirmen waren. Die waren auch sehr teuer damals noch. Das war natürlich in diesem Sinne erstmal ein schönes Spielzeug, ne? Das hat die Leute haben große Augen bekommen.
Jonathan von Rüden haben wir bereits kennengelernt. Aufgewachsen wenige Kilometer von Walldorf, hatte er sich als Student in Berlin bei der Firma beworben, von der er zwar nicht genau wusste, was sie macht, aber deren Logo er vom Vorbeifahren auf der Autobahn kannte. Heute ist von Rüden bei SAP Head of AI Innovation. Vor 10 Jahren wurde er nach seiner Zeit als Werkstudent bei SAP im ersten richtigen Job Teil des Teams, das von Hasso Plattner den Auftrag bekam, das UFO zu bauen, den Digital Boardroom. Treibende Kraft des Projekts war damals Christian Klein, der heutige CEO. In der praktischen Umsetzung des Digital Boardrooms blieb von Hasso Plattners Skizze wenig übrig. Das Setup erinnert weniger an ein futuristisches Flugobjekt als an Wahlberichterstattung, wenn am Abend nach dem Urnengang DemoskopInnen auf ihren großen interaktiven Displays herumtippen. Wobei die Touchscreens ja auch nur die sichtbare Oberfläche des Digital Boardrooms sind. Dahinter steckt eine Software, mit der sich Echtzeitdaten des Unternehmens darstellen, analysieren und vergleichen lassen, was, so das Produktversprechen, Meetings informativer, interaktiver und vor allem effektiver machen soll. Auch wenn ich noch nie an einer Vorstandssitzung teilgenommen habe. Ich kann mir ausmalen, dass Plattners Einfall den Entertainment-Faktor dieser Meetings deutlich erhöht. Weg vom ermüdenden Prinzip endloser Folien-Dia-Shows hin zu einer Art virtuellem Rundgang durch die laufende Produktion, bei dem man jederzeit Zwischenfragen stellen kann. Adieu PowerPoint, niemand hier wird dich vermissen. Dieser Nebeneffekt des Digital Boardrooms dürfte Hasso Plattner gefreut haben. Seine Aversion gegen klassische Bullet-Point-Präsentationen ist in Walldorf Legende. Warum widmen wir dem Digital Boardroom hier gerade so viel Aufmerksamkeit? Diesem Nischenprodukt für die oberste Etage der Konzernzentrale? Weil daran eine Trendwende bei SAP deutlich wird. Diese drei Bildschirme sind so etwas wie die Essenz von SAP. Eine produktgewordene Rückbesinnung auf die Grundlagen des eigenen Erfolges. Wir haben in den vorigen Folgen ja davon gehört, dass SAP seit den späten 90ern immer mal wieder ins Straucheln geraten ist. Durch das Internet, dessen Bedeutung man in Walldorf zwar erkannt, seine konkreten Auswirkungen auf das eigene Geschäft jedoch zunächst falsch eingeschätzt hatte. Durch das Tempo der Digitalisierung und neue Mitbewerber, die verkaufen ihre Spezialprodukte bereits an SAPs Kunden, ehe die Walldorfer ihr Angebot erweitern konnten. Durch die Vorsicht, die zwangsläufig entsteht, wenn man die eigene, eher konservative Kundschaft nicht durch immer neue Technologien verschrecken will. Durch die milliardenteuren Zukäufe. Mit denen konnte SAP zwar Kompetenzlücken stopfen, entfernte sich aber immer weiter von der ursprünglichen Idee der integrierten Standardsoftware. Es ließe sich noch ergänzen, durch die Unsicherheit, die in einer Firma entsteht, wenn sich das Ausscheiden des letzten verbliebenen Gründers zwar abzeichnet, aber doch länger hinzieht als geplant. Wobei Hasso Plattner bis zur Niederlegung seines Amts als Vorsitzender des Aufsichtsrats von SAP im Mai 2024 stets bestritten hat, an seinem Sessel zu kleben. In diese Zeit fällt auch ein Kapitel der SAP-Geschichte, auf das niemand in Walldorf stolz sein dürfte. Im Jahr 2005 hat ein von SAP in den USA übernommener Softwaredienstleister urheberrechtlich geschützte Daten von Oracle heruntergeladen. Nach einem langen Ring vor Gericht legten beide Parteien den Streit bei. SAP zahlte dem Rivalen einen dreistelligen Millionenbetrag als Schadensersatz. Einem Zuge dieses Rechtsstreits von SAP selbst in Auftrag gegebenes Gutachten förderte außerdem fragwürdige Praktiken bei der Analyse von Konkurrenzprodukten zutage. Und noch immer läuft ein Prozess mit einem US-Datenbankspezialisten, der in den 2010er Jahren Partner von SAP war, sich aber später von den Waldorfern um sein geistiges Eigentum gebracht sah. In der Softwarebranche wird traditionell mit eher harten Bandagen um technische Führungsrollen und Marktmacht gerungen. Aber man muss nicht groß drum herum reden. SAP hat sich in der Vergangenheit ein paar echte Fouls geleistet. Ohne die Vorwürfe und Taten bagatellisieren zu wollen, mich erinnert das ein bisschen an eine eigentlich gute Schülerin, die sich im Unterricht aus irgendeinem Grund mit allem Möglichen beschäftigt hat, nur nicht mit dem klausurrelevanten Stoff. Und die dann während der Klassenarbeit beim Spicken erwischt wird, was sie am Ende einsehen lässt, es gibt keinen Erfolg ohne eigene Leistung. Wie auch immer. Nach Jahren der Anpassung, des Aufholens, der Ausrichtung hat man in Waldorf inzwischen endlich wieder eine klare Vorstellung davon entwickelt, wofür SAP stehen soll. Business Software, die alle Daten eines Unternehmens in Echtzeit zusammenbringt und darüber Mehrwert für die Kunden schafft. Nur eben nicht mehr auf dem Großrechner, sondern in der Cloud und mit KI. Back to the roots, aber zugleich auf in die Zukunft. Das sehe nicht nur ich so.
Na gut, es gab natürlich den insbesondere durch Christian Klein eingeleiteten Strategiewechsel, der natürlich ganz klar von Anfang an wieder das vorangestellt hat, was die SAP über all die Jahre seit ihrer Gründung, seit 1972 stark gemacht hat. Nämlich wirklich eine integrierte Suite an Applikationen bereitzustellen, die nicht irgendwie eine Einzellösung ist, die der Kunde dann erst irgendwie selbst integrieren muss. Das ist das, was die SAP ja historisch so stark gemacht hat. Und auf diese Stärke haben wir uns quasi wieder besonnen. Dieser Strategiewechsel, sieht man ja mittlerweile auch am Erfolg der SAP, hat sich als richtig herausgestellt.
Der Informatiker Philipp Herzig, der 2009 als Werkstudent zur SAP kam und blieb, kann das so entschieden sagen, weil seine Arbeit einen wichtigen Teil dazu beigetragen hat. Als die Welt im Corona-Chaos versank, bekam er den Auftrag, Ordnung bei SAP zu schaffen. Die Versäumnisse der 2010er Jahre zu beheben, wie er es nennt. Herzig und sein Team integrierten die damals durch Übernahmen Teil des SAP-Kosmos gewordene Software. Sie harmonisierten die Benutzeroberflächen und die dahinterliegenden Prozesse, vereinheitlichten den Zugriff auf Daten. SAP ist heute zwar keine Standardsoftware im eigentlichen Sinne mehr, also ein einziges Programm, das alles kann, doch nun immerhin eine Suite. Eine Sammlung von Programmen mit unterschiedlichstem Zweck, die dennoch wirken wie aus einem Guss. Man kennt das Prinzip von Bürosoftware wie Microsoft 365 oder Google Workplace. Mit der Vereinheitlichung des Software-Wildwuchses hat Herzig gewissermaßen die Grundlagen für seine derzeit wichtigste Mission geschaffen. Die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz für SAP weiter auszureizen. Warum? Dazu kommen wir gleich. Mit künstlicher Intelligenz an sich befassen sich die Waldorfer seit mehr als 15 Jahren. Zum Produkt wurde die Technologie erstmals 2018. In dem Jahr launchte man SAP Leonardo. Das Universalgenie Da Vinci als Namenspate unterstreicht die großen Erwartungen, die der Konzern damals in das neue Cloud-Produkt setzte. SAP Leonardo war eine Innovationsplattform. Die vereinte nach dem Baukastenprinzip alle damals heißen Buzzword-Technologien. Internet of Things, Industrie 4.0, Blockchain, dazu KI-Anwendungen wie Machine Learning und Big Data Analytics. Das Problem? SAP Leonardo war der Zeit voraus und die Kunden vom Prinzip gemischte Tüte überfordert. 2022 stellten die Waldorfer die Plattform ein und verräumten ihre KI-Ambitionen in andere Produkte. Das bedeutet aber keinesfalls, dass künstliche Intelligenz seitdem eine Nebenrolle gespielt hat. Im Gegenteil, mit hunderten Case Studies kann SAP inzwischen belegen, wie die Kunden die Technologie einsetzen und welchen Nutzen sie daraus ziehen. KI-gestützte Nachfrageprognosen reduzieren Überproduktion und teure Lagerhaltung. Unternehmen reduzieren durch optimierte Prozesse Ausschuss und Abfälle um bis zu 10%. Personalabteilungen automatisieren die Erstellung von Jobanzeigen, die Sichtung der Bewerbungen und die Vorbereitung von Interviews. Stellen werden in einem Viertel der zuvor benötigten Zeit besetzt. Ein Hersteller von E-Gitarren verkauft über KI-optimierte E-Mail-Kampagnen 50% mehr Produkte. Behörden automatisieren und beschleunigen die Bearbeitung von Anträgen. Zusammengefasst: Künstliche Intelligenz ist für viele SAP-Kunden bereits Business as usual. Nur die Aufmerksamkeit für das Thema KI ist wieder größer geworden. ChatGPT hat die abstrakte Zukunftstechnologie gegenwärtig und greifbar gemacht. Auch wenn generative KI nur einen kleinen Teilbereich umfasst, Tools, die Texte und Bilder erstellen und mit denen man sich unterhalten kann, beeindrucken Nicht-ExpertInnen eben nun einmal stärker als KI-gestützte Prozessoptimierung.
Brirt, brirt, assassino. Guarda qui. Quanto egli pie... Brr, brr, patapim.
Halten wir also fest. Künstliche Intelligenz ist im Business-Kontext längst etabliert. Der Boom der generativen KI markiert nur eine neue Welle. Mit der breiten sich Algorithmen aus, die unsere Arbeit erleichtern oder eben ersetzen. Doch so beeindruckend die sinnvollen oder auch die weniger sinnvollen Ergebnisse sind. Stichwort Italian Brain Rot.
Brr, brr, patapim.
Am Ende handelt es sich um einen evolutionären Zwischenschritt der Technologie. Das Versprechen hinter Tools wie ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Meta AI und natürlich auch SAPs Joule ist ja nicht nur, dass sie uns Texte schreiben, Meetings zusammenfassen oder Telefonanrufe beantworten. Solche KI-Assistenten, wie sie genannt werden, sollen komplexe Aufgaben übernehmen und selbstständig handeln. Genau daran arbeiten Philipp Herzig und seine Leute bei SAP, an AI Agents.
Jetzt geht es wirklich darum, gesamte Workflows zu automatisieren, ne? Und Agents natürlich insbesondere, die nicht bloß Dinge verstehen und Vorschläge machen, sondern natürlich auch echte Aktionen in der Welt durchführen, natürlich auch miteinander kollaborieren.
Richtig gehört. AI-Agents sollen im Rahmen von komplexen Workflows zusammenarbeiten und Aufgaben übernehmen, die bislang Menschen erledigt haben. Das wird diese Arbeit nicht nur billiger machen, sondern auch schneller. Prozesse, an denen heute mehrere Personen beteiligt sind und die Stunden, Tage, Wochen in Anspruch nehmen, werden durch KI-Agenten automatisiert. Wo Menschen Datenbanken durchsuchen, Mails schreiben, rumtelefonieren, auf Antwort warten müssen, arbeitet die KI die komplette Aufgabenkette in Minuten oder gar Sekunden ab. Klingt abstrakt. Darum mal ein praktisches Beispiel für so einen Workflow. Stellen wir uns eine Kundin vor, die sich bei einem Online-Versand beschwert, dass ihre Bestellung nicht ankommt. Nachdem ein Agent die Beschwerde aufgenommen hat, prüft ein nächster, ob diese überhaupt berechtigt ist, also das Paket tatsächlich noch unterwegs ist. Ist es. Also ermittelt ein weiterer Agent eine angemessene Kompensation, zum Beispiel ein kostenloses Produkt, dessen Wert sich an der Bestellhistorie der Kundin orientiert. Der nächste Agent checkt dann, welche Ware zu den Vorlieben der Kundin passt und gerade am Lager ist. Dann schickt ein Logistikagent das Paket raus, während sein Kollege, der CRM-Agent, eine Mail mit einer Entschuldigung samt Ankündigung einer kleinen Wiedergutmachung an die Kundin formuliert und versendet. Die landet dann in ihrem Posteingang, nur wenige Minuten, nachdem sie ihre Beschwerde rausgeschickt hat.
Leider ewig lange Lieferdauer. Trotzdem 5 Sterne für den super Kundenservice.
Das ist natürlich das Riesenpotenzial, wo wir natürlich insbesondere als SAP den unglaublichen Vorteil haben, dass man diese Integration, die wir geschaffen haben zwischen den verschiedenen Anwendungen, sich jetzt natürlich exponentiell auswirken auf diese Agents, weil sie natürlich die Datengrundlage und die Integrationsgrundlage haben, das Ende zu Ende zu bespielen.
Philipp Herzigs Begeisterung in etwas einfacheren Worten: SAP hat in den letzten Jahren daran gearbeitet, sein Software-Sammelsurium zu einer Suite zu vereinheitlichen. Programme können nun reibungslos miteinander arbeiten. Außerdem haben die Waldorfer mit der SAP Business Data Cloud eine Technologie entwickelt, die Daten aus SAP-Datenbanken und weiteren externen Quellen vereinheitlicht und so aufbereitet, dass künstliche Intelligenz damit arbeiten kann. Aus der Perspektive eines AI-Agents sieht exakt so ein Traumarbeitsplatz aus. Als ich eben gesagt habe, Herzig und sein Team hätten selbst die Grundlage für ihre aktuelle Mission geschaffen, da meinte ich genau das. Und die Vereinheitlichung hat noch einen weiteren Effekt.
Das ist ja das, was die SAP-Strategie im KI-Umfeld ausmacht. Genau die Standardisierung, weil es natürlich in ganz vielen Fachabteilungen und Bereichen des Geschäfts einfach nicht notwendig ist, dass man den gleichen Customer Support Agent oder den gleichen Sales Agent oder den gleichen Finance Agent 500.000 Mal auf dieser Welt programmiert, weil dann kann man auch, gibt vielleicht 5-mal in verschiedenen Ausprägungen, weil natürlich, ne, je nach Industrie und so weiter sind, ein paar Unterschiede gibt. Aber genau dieses hohe Standardisierungspotenzial, das ist genau das, was wir sehen, so wie Standardsoftware, ne, schon immer davon geprägt war, dass es natürlich einen gewissen Skalierungseffekt gibt. Natürlich kann man sich das alles selber bauen, ohne Frage. Aber warum sollte man es tun, wenn man es einfach von der Stange deutlich günstiger bekommt, als es selber sich hinzuprogrammieren?
Bin ich die Einzige, die gerade 1972-Vibes fühlt? Ich denke nicht. Philipp Herzig sagt es ja selbst. SAP macht aus KI-Agenten eine Art Standardsoftware. Das Prinzip ist also dasselbe wie damals bei der Gründung von SAP. Mit dem nicht unwichtigen Unterschied, dass der Konzern seine Agenten von der Stange heute direkt an tausende Kunden verkaufen kann. Aber wie geht es weiter? Das weiß Jonathan von Rüden. Als Head of AI Innovation von SAP ist es sein Job, das Potenzial der Technologie über das derzeit bereits technisch Machbare hinaus auszuloten. Long story short, von Rüden hält das Thema AI Agents noch für sehr, sehr lange nicht ausgereizt. Vor allem im Kontext von Unternehmenssoftware, in dem sich SAP bewegt.
Wenn man sich überlegt, dass AI und Agents, man sagt, das ist die größte Erfindung seit dem Internet, dann können wir davon ausgehen, dass es irgendwann demnächst Millionen, Milliarden, Trilliarden von Agents gibt. Und ich öffne mich dem und ich werde auffindbar dadurch. Und ich kann dann daran partizipieren, dass Agenten mich finden, mit mir Business machen können, ohne dass ich das vielleicht explizit hinbekommen habe. Da sind wir auch sehr am Anfang. Aber es gibt die ersten Protokolle, die beschreiben, wie Agenten miteinander reden und interagieren. Und ich glaube, die Firmen, die sich dafür öffnen, die werden relevant bleiben, die anderen über kurz oder lang nicht mehr.
Okay, jetzt fühle ich ein paar Late-90s MySAP-Vibes. Während der Hochphase des Internet-Hypes hatte man in Waldorf ja schon einmal davon geträumt, eine gigantische Plattform zu bauen, auf der Unternehmen künftig komplett digital all ihre Geschäfte miteinander abwickeln. Das war damals etwas zu optimistisch gedacht. Wobei der Vergleich etwas unfair ist. Jonathan von Rüden spricht nicht davon, dass SAP selbst die Plattform für miteinander handelnde Agenten bauen will. Vielmehr möchten die Waldorfer aktiv daran mitwirken, dass es technische Standards gibt, nach denen diese Agenten dann miteinander Geschäfte machen können. Damit Sachen wie die möglich werden, die man bei SAP mal ausprobiert hat. Ein Agent, der im Fall von drohenden Lieferengpässen autonom alternative Anbieter ausfindig macht und direkt Angebote einholt. Das klingt schon direkt viel mehr nach Good Old SAP als irgendwelche autonomen Bots, die irgendwo im Internet Deals abschließen, oder? Gotcha! Es ist am Ende genau dasselbe. Einziger Unterschied? Im Lieferkettenbeispiel drückt am Ende noch ein Mensch den Bestellen-Button. Noch. Denn dieses Human-in-the-Loop genannte Prinzip soll helfen, das Vertrauen der Menschen in die Maschine zu stärken. Absehbar, dass es wegfällt, sobald das gelungen ist. Jonathan von Rüden hat aber noch eine Reihe weiterer Beispiele, wie KI die Arbeitswelt verändern wird. Etwa, dass KI helfen kann, flüchtige Informationen in Firmen zu bewahren. Telefonate, Mails oder eher lustlos protokollierte Meetings. In einer Zeit, in der immer mehr erfahrene KollegInnen in Rente gehen, ist das eine enorme Unterstützung, um Wissen zu erhalten. Aber auch, um die KI, die ja aus Daten lernt, weiter zu trainieren und leistungsfähiger zu machen. Doch nicht nur menschliche KollegInnen sollen künftig durch KI besser werden. Im Juni 2025 hat SAP eine Partnerschaft mit dem deutschen Roboterentwickler Neura Robotics verkündet, sowie mit NVIDIA, bekannt für die Computerchips, die für das Training der LLMs genutzt werden. In diesem Kontext aber wichtiger: NVIDIA ist ein Experte, wenn es um Simulationen und sogenannte digitale Zwillinge geht. Das gemeinsame Ziel des Trios könnte man etwas prosaisch so umschreiben. SAPs ERP-Software Arme und Beine wachsen zu lassen. Es geht darum, humanoide, also menschenartige Roboter oder solche, die anders aussehen, aber zu intelligentem Verhalten in der Lage sind, Cognitive Robots genannt, zu Arbeitern zu machen, die ihre Aufgaben weitgehend selbstständig erledigen können. Tesla trommelt gerade am lautesten für diese Revolution der physischen Arbeitswelt. Aber viele Firmen arbeiten daran. SAP verfolgt den Ansatz, dass Roboter, die mit Informationen wie Produktionsplänen, Lagerbeständen und Logistikdaten verknüpft sind, autonomer agieren können als bisher. Und, auch darum geht es, fehlende Fachkräfte ersetzen. Das Potenzial sei gigantisch, so von Rüden.
China plant, 40 Millionen von den Geräten in den nächsten Jahren auf den Straßen zu haben. Europa hat leider noch nicht diese Ambitionen, sollte es aber haben. Und ich glaube auf jeden Fall, dass das Robotics, sei es Humanoid oder auf jeden Fall Cognitive Robots, da eine extrem große Rolle spielen.
Auch wenn es noch etwas dauern dürfte, bis Roboter zu herumlaufenden KI-Agenten werden. Man muss vielleicht nur mal 3-4 Jahre zurückdenken, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie rasant künstliche Intelligenz gerade die Arbeitswelt verändert. Insofern hat Jonathan von Rüden wohl recht, wenn er KI auf eine Stufe mit dem Internet stellt. Anders als damals setzt SAP diesmal aber alles daran, nicht davon überrascht zu werden, wie diese Revolution dann tatsächlich aussieht. Man will sie aktiv mitgestalten. Auf Produktseite stehen bei SAP derzeit also alle Zeichen auf Zukunft. Gleichzeitig verkündete SAP im Mai 2025 allerdings auch eine News, die eher nach Kurswechsel Richtung Vergangenheit klingt. Als erster großer deutscher Konzern gab SAP bekannt, seine Diversitätsprogramme neu auszurichten. Dass Unternehmen ihre Maßnahmen zur Förderung von Geschlechtervielfalt aussetzen, hatte man davor nur aus den USA gehört. Was auch logisch ist, denn unter Präsident Donald Trump wurde das Thema Diversity vom hehren Ziel zum Irrweg, den es auf juristischem Wege zu beenden gilt. Schon vor Trumps entsprechendem Erlass, direkt nach Amtsantritt, hatten viele US-Konzerne ihr Engagement für Vielfalt zurückgefahren. Nun teilte auch SAP mit, man müsse sich den neuesten juristischen Entwicklungen anpassen. Der Shitstorm war gewaltig. Von VertreterInnen der betroffenen Gruppen, Gewerkschaften, KommentatorInnen kam heftige Kritik. SAP werde, Zitat, vom Trendsetter zum Rückständler. Klar, man kann die Ankündigung als vorauseilenden Gehorsam deuten. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass die USA eine der wichtigsten Märkte für SAP sind. Man mag die kalte Logik des Kapitalismus bedauern, aber am Ende ist es eben so, wie der Ökonom Milton Friedman es in seiner berühmten Doktrin zusammengefasst hat. The business of business is business. Und vielleicht ist das im Fall von SAP gar nicht so schlimm. Natürlich weiß ich nicht, wie die Zukunft aussieht. Aber ich wage mal eine These aufzustellen. Auch nach dieser Veränderung wird SAP nicht direkt zu einer Zusammenrottung weißer Cis-Männer werden. Denn anders als manches Unternehmen, dem man zu Recht Rainbow-Washing vorwerfen mag, wurde Diversity in Waldorf nicht von oben verordnet. Die Vielfalt der Mitarbeitenden und deren Sichtbarkeit haben bei SAP eine echte Graswurzelvergangenheit. Die älteste Mitarbeitendengruppe in SAPs Intranet, Pride at SAP, geht auf Angehörige der LGBTQ-Community zurück. Ihr Initiator heißt Hartmut Bohn. Er begann im Jahr 2000 im Support und legte zusammen mit Kollegen im Intranet einen geteilten Ordner mit Tipps und Events rund um Waldorf an. Um auch KollegInnen an anderen Standorten Zugriff auf die Datei zu ermöglichen, wurde daraus im Jahr 2001 die Gruppe Gay SAP, eine Anspielung auf das damals aktuelle Hauptprodukt MySAP. Weniger tolerante KollegInnen beschwerten sich beim Vorstand. Eine offizielle Gruppe für homosexuelle Mitarbeitende im offiziellen Intranet eines börsennotierten Konzerns war damals alles andere als üblich. Doch die SAP-Führung schlug sich auf die Seite von Bohn und seiner kleinen LGBTQ-Community. Nur der Name der Gruppe musste geändert werden in Homo Sapiens. Wie gesagt, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber ich denke, bald 25 Jahre gelebte LGBTQ-Praxis dürften helfen, den inneren Kompass nicht in Frage zu stellen, auch wenn der gesellschaftspolitische Gegenwind gerade besonders stark weht. Und noch etwas macht mir Mut. in Sachen Vielfalt bei SAP. Oder vielmehr jemand. Nämlich Sindhu Gangadharan. Die Leiterin des SAP Labs in Bangalore hat nicht nur eine einflussreiche Position im Management des Konzerns. Mit bald 140.000 LinkedIn-FollowerInnen verfügt sie außerdem über jede Menge Sichtbarkeit. Und sie hat für ihren Verantwortungsbereich ein klares Ziel, an dem sie arbeitet.
Hier in Labs Indien, wir sind 34% Frauen. Immer noch nicht in die 50-50, aber das ist die Target, no, wo wir gehen. Weil das ist wichtig, dass wir mehr Frauen die Möglichkeit zu eröffnen, in die Belegschaft einzusteigen und auch Führungspositionen zu übernehmen.
Und dabei sieht sie ihren eigenen Weg durchaus als vorbildhaft an für ihre Belegschaft. Eine Coderin aus Bangalore, die über das Headquarter in Waldorf zurück zum Ausgangspunkt ihrer Laufbahn kam und unterwegs Karriere gemacht hat. KandidatInnen für weitere ähnliche Erfolgsgeschichten gibt es reichlich. Die SAP-Belegschaft in Bangalore, dem größten Standort nach Waldorf, ist extrem jung. Ein Drittel hat gerade den Sprung von der Uni in den ersten festen Job getan.
Wir haben auch die Möglichkeit und die Role Model für die Leute zu sehen, hey, wie kann eine internationale Karriere machen? No? Das ist auch wichtig für die Leute zu sehen, wie funktioniert es.
Gangadharan hat dabei selbst erfahren dürfen, wie hilfreich es ist, wenn einem auf dem Weg die richtigen Leute und die passende Kultur begleiten. Wenn Vorgesetzte besondere Bedürfnisse, etwa die von Müttern, erkennen und nicht als Karrierehindernisse betrachten, sondern als Herausforderungen, die es zu berücksichtigen gilt und die man überwinden kann. Und dass es manchmal die Vorgesetzten sein müssen, die die Zweifel ihrer Angestellten aus dem Weg räumen. Wie bei Gangadharan nach der Geburt ihrer zweiten Tochter.
Meine Vice President hat mich angerufen und sagt, hey Sindhu, wünschst du die Rolle von Chief Product Owner? Und ich habe am Anfang, ne, oh, ich habe zwei Töchter jetzt, vielleicht das würde nicht funktionieren. Aber die Antwort, das war wichtig, das ist was... macht SAP so interessant. Er hat gesagt, oh, aber möchtest du das Job haben? Und wenn du möchtest es haben, we will make it work.
Natürlich ist das Beispiel von Sindhu Gangadharan besonders. Alleine schon, weil naturgemäß die Jobs immer weniger werden, je weiter man in der Hierarchie nach oben strebt. Allerdings haben wir in Episode 2 ja gelernt, Karrieren verlaufen bei SAP oft auch seitwärts, wenn man nach ein paar Jahren den Bereich wechselt, um wieder neu gefordert zu werden. Doch diese besondere SAP-Kultur, Förderung von Potenzialen der Mitarbeitenden und lange Karriereperspektiven durch wechselnde Aufgaben gerät gerade unter Druck. Schuld daran ist natürlich KI. Weniger, weil sie auch innerhalb der IT-Branche Jobs ersetzt. In der Softwareentwicklung von SAP freuen sich die Senior Developer eher über die Entlastung. Denn der Nachwuchs kann heute im Sparring mit KI trainieren, die den Code überprüft. Die fortgeschrittenen EntwicklerInnen haben so wieder mehr Kapazität, sich um ihre eigentlichen Aufgaben zu kümmern. Auch insgesamt soll die KI die Produktivität der Developer heben. Intern kalkuliert SAP mit einer Effizienzsteigerung um 30%. Zur Herausforderung für die SAP-Kultur wird der KI-Turn, weil er nach immensen Investments verlangt. Ein Unternehmen, das hier international vorne mitspielen will, braucht jede Menge neue Kompetenz. Und zwar schnell. Wir haben in der vorigen Episode darüber gesprochen, wie der damalige CEO Leo Apotheker Ende der Nullerjahre ein großes Stellenabbauprogramm angekündigt hatte. 4.000 Leute, 6% der Belegschaft, mussten gehen. Vorausgegangen war eine Weltwirtschaftskrise. Die Waldorfer standen unter Druck, die Kosten zu senken. SAPs Selbstverständnis als ein Unternehmen, das aus sich selbst heraus stetig wächst, wurde damals schwer erschüttert. Anders als damals verdient der Konzern heute prächtig. Und trotzdem zieht CEO Christian Klein den bislang größten Umbau der Konzerngeschichte durch.
SAP will zum führenden Anbieter in Sachen Unternehmens-KI werden. Und das bedeutet umstrukturieren. Arbeitsplätze sollen wegfallen. Statt der ursprünglich geplanten 8.000 Stellen stehen nun 9.000 bis 10.000 Jobs auf der Kippe.
Diese ambivalente Meldung stammt aus dem Sommer 2024. Das war damals die Realität. Einer von 10 Beschäftigten muss gehen, auch in der Zentrale in Waldorf. Ein gravierender Einschnitt, der sich bereits direkt nach der ersten Ankündigung in der Mitarbeiterbefragung niederschlägt. Nur noch 56% gaben an, dem Vorstand zu vertrauen. Ein Minus von 12% gegenüber Vorjahr. Wobei auch das Zurückdrehen der populären Homeoffice-Regelung aus Pandemietagen eine Rolle gespielt haben dürfte. CEO Christian Klein ist ein Verfechter der Präsenzarbeit. Als der Stellenabbau dann konkret wird, zeigt sich allerdings schnell, dass dieser wenig gemein hat mit der Hire-and-Fire-Mentalität im Silicon Valley. Dort kommt es regelmäßig vor, dass Tech-Firmen tausende Mitarbeitende von einem Tag auf den anderen vor die Tür setzen. In Deutschland zahlt SAP üppige Abfindungen. Ihre Höhe nennt das Unternehmen offiziell nicht, aber Medienberichte sprechen von sehr großzügigen Regelungen. Dafür spricht auch, dass sich selbst der Betriebsratschef mit der Aussage zitieren lässt, dass es angesichts der Konditionen dumm wäre zu bleiben.
Einen Job macht jetzt ein Stück Silikon, wen juckt das schon? Wen juckt das schon?
So richtig glücklich ist man bei SAP mit dem drastischen Umbau dennoch nicht. Und das nicht nur, weil es über 2 Milliarden Euro kostet und das Konzernergebnis spürbar belastet hat, SAP für das KI-Zeitalter personell neu auszurichten.
Hier in Deutschland ist die Fluktuationsrate sehr, sehr niedrig. Ja? Und eine Firma, die wie wir ständig auf dem Innovationspfad sind, braucht eine Erneuerung der Kompetenzen. Und man kann sich fragen, wie kriegen wir das hin? Ich glaube, wir müssen ein Stück mehr dafür tun, intern diese Kompetenzen schneller aufzubauen in Zukunft, sodass wir keine solchen großen Programme mehr durchführen müssen. Aber ich stehe absolut dazu, dass das Programm, was wir jetzt hier in Deutschland aufgesetzt haben, wirklich vorteilhaft für die Firma als auch für die Mitarbeiter ist.
Das sagt Margret Klein-Magar. Seit 2015 ist die Aufsichtsrätin als Head of SAP Alumni Relations dafür verantwortlich, dass der Konzern den Kontakt zu seinen früheren Angestellten nicht abreißen lässt. Wenn sie davon spricht, dass Firma und Ehemalige profitieren würden, dann geht es Margret Klein-Magar um mehr, als dass man einen finanziellen Deal gefunden hat, mit dem beide Seiten leben können.
Zumindest hier in Deutschland ist aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation, ja, weil wir niemanden entlassen, sondern es ist ja ein freiwilliges Vorruhestands- und Abfindungsprogramm. Die wenigsten legen sich an den Strand und genießen die Rente. Also sehr viele sind beratend tätig, weil sie sich nicht mehr wirklich 50, 60 Stunden die Woche vielleicht verpflichten wollen. Dann gibt es auch in der Zwischenzeit Beratungsunternehmen, auch von SAPlern gegründet, die diese Berater als Freelancer aufnehmen.
2 von 3 Ehemaligen würden die Einladung zum Alumni-Netzwerk annehmen, sagt Margret Klein-Magar. SAP hat also einen guten Überblick, wie die Ex-KollegInnen ihre im Konzern nicht mehr benötigte Kompetenz dennoch zum Wohl ihres ehemaligen Arbeitgebers einbringen. Zumindest sind laut Klein-Magar die in der Minderheit, die ihre Abfindung in IT-ferne Ideen stecken. Wie der Ex-Kollege, der nun mit einer mobilen Espresso-Bar unterwegs ist. Aktuell beschäftigt SAP über 109.000 Menschen. Mehr als zum Zeitpunkt, als die Umstrukturierung angekündigt wurde. Und anders als damals befürchtet, wird auch am deutschen Stammsitz eingestellt. Die Erneuerung der Belegschaft ist ein fortlaufender Prozess. So umstritten Christian Kleins Strategieschwenk anfangs war, inzwischen greift der Konzernumbau. Der Umsatzanteil, der über Cloud-Produkte generiert wird, wächst. KI-Tools wie der hauseigene AI Copilot Joule werden immer tiefer in die Software von SAP wie auch die von Partnern wie Microsoft integriert. Es scheint, die Walldorfer sind bei ihrer Neuausrichtung auf Kurs. Doch am Ende wird es nicht ausreichen, die bestehenden Systeme aufzurüsten. Schlimmer noch, sich allein darauf zu konzentrieren, wäre der sicherste Weg, SAP in die Krise zu stoßen. Denn der nächste große Umbruch kündigt sich bereits an, sagt CTO Philipp Herzig.
Die Softwarearchitektur, also wie wir die Software bauen, wird sich auch fundamental verändern in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Die Situation gerade erinnere ihn an die Zeit, als man Software, die für im Büro stehende Rechner entwickelt worden war, genommen und ins Internet gestellt habe und dann dachte, man sei im Cloud-Zeitalter angekommen. Herzig sagt, das habe damals nicht funktioniert und werde mit Blick auf KI ebenfalls nicht funktionieren. Dieser Podcast hier ist nicht der richtige Ort und ich bin ganz sicher die falsche Person, um die technologischen Gründe dafür zu diskutieren. Aber trotzdem, ich würde jetzt schon gerne von Philipp Herzig wissen, was wird denn funktionieren?
Jetzt mit Agenten ändert sich die Softwarearchitektur fundamental. Man muss sie ganz anders from the ground up denken. So eine Art Betriebssystem habe ich im Kopf, was sich unterhalb der KI entwickelt. Die Agenten sind die neuen Applikationen. Darunter braucht man natürlich eine Art Betriebssystem, was diese Agenten verwaltet, managt und so weiter, ne, hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und vieler Qualitäten. Und das wird eine massive Auswirkung auf die Gesamtarchitektur haben. Wie das genau aussieht, kann man zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen, ne? Aber die Entwicklung ist nicht mehr aufzuhalten. Es wird definitiv dahin gehen.
Ich fasse zusammen. Was da auf uns zukommt, kann niemand mit Gewissheit sagen. Aber Philipp Herzig tut gerade alles dafür, dass SAP davon nicht überrumpelt wird. Darin steckt auf jeden Fall ein großes Learning aus den Schwierigkeiten, die SAP bei der Anpassung an das Webzeitalter und zu den Anfängen der Cloud-Transformation hatte. Zugleich gibt es eine gewisse Parallele zu dem vielleicht wichtigsten Moment der Firmengeschichte, als man sich mit R3 neu erfunden hat und aus der klassischen Rolle des Softwarelieferanten im Schlepptau der Hardwarehersteller heraustrat. Als SAP zum technologischen Innovator wurde, der maßgeblich dazu beigetragen hat, die Client-Server-Architektur als neuen Standard der Business-IT zu setzen. Damals geschah dies eher durch Zufall und aus der Not heraus. Heute, mit Blick auf ein Ökosystem aus AI-Agents, handelt es sich um einen bewusst gestalteten Prozess. Auf jeden Fall die bessere Herangehensweise, denke ich. Natürlich ist die Bedeutung von SAP mittlerweile eine komplett andere. Mehr als 5 Jahrzehnte nach der Gründung, über 30 Jahre nach der Einführung von R3, das SAP zum Weltkonzern gemacht hat, hat man in Walldorf das Selbstbewusstsein und die finanziellen Möglichkeiten, Zeichen zu setzen. Anfang September 2025 kündigte SAP an, mehr als 20 Milliarden Euro in den Aufbau einer souveränen Cloud-Infrastruktur zu investieren. Natürlich nicht aus Goodwill. Immer mehr Unternehmen, Behörden und Institutionen suchen gerade nach Möglichkeiten, ihre Daten vor Zugriffen fremder Staaten zu schützen. Und das wird verlässlich nur gelingen, wenn diese Daten, aber auch die Software, die mit ihnen arbeitet, auf Servern in der EU liegen. Für SAP ist das ein Geschäft.
Ich möchte nicht, dass der Bund oder Europa unsere Cloud-Produkte finanziert. Das ist unsere Verantwortung. Ich möchte kein Steuergeld. Ich glaube, wir sind dazu aufgerufen, einfach tolle Produkte, tolle Innovationen zu entwickeln.
Wenn Christian Klein die unternehmerische Herangehensweise betont, bedeutet das aber nicht, dass er sich an anderer Stelle nicht doch über staatliche Unterstützung freuen würde.
Aber was wir brauchen, dass die Technologie, die Digitalisierung als Schlüssel gesehen wird für alle Industrien, um eben genau diese Innovation anzuwenden, um in der Chemie, um in der Fertigung, um im Automobilsektor dann auch weiterhin hochkompetitiv zu sein. Und ohne diese Technologien geht es nicht. Da müssen wir einfach ansetzen, dass wir in den Industrien, wo wir stark sind, die Daten nutzen, das Know-how nutzen und die Technologie anwenden. Und SAP kann in der Tat dann großen Beitrag zu leisten.
Sein Appell lautet also, beim Thema Digitalisierung etwas mutiger zu sein. So wichtig und hilfreich einheitliche Regulierung auf europäischer Ebene sei, weil die einen gemeinsamen Markt und dessen Spielregeln definiert. Innerhalb dieses Rahmens wünscht sich der SAP-CEO mehr Freiheit. Nicht zuletzt, um sein Unternehmen zu einem Motor einer europäischen Digitalisierung zu machen. Und, das lese ich zumindest zwischen den Zeilen heraus, als solcher auch wahrgenommen zu werden. Man kann den Eindruck gewinnen, Klein stört sich ein bisschen daran, dass viele Medien- und händeschüttelwillige PolitikerInnen beim Thema Digitalisierung erst an Startups denken und dann an SAP.
Es ist oftmals auch so, es wird einem vielleicht auch, um einfach mal kurzfristig zu glänzen, einfach gesagt, ja, hier ist ein tolles Startup und dann machen wir mal ein kleines Projekt hier und ein kleines Projekt hier.
Es gibt mehrere Gründe für den traditionell eher überschaubaren Erfolg europäischer Startups gegenüber der Konkurrenz aus dem Silicon Valley. Eine geringere Verfügbarkeit von Wachstumskapital, den fragmentierten Markt, die komplexere Regulierung, ein weit weniger dichtes Startup-Ökosystem, den Mangel an Tech-Talenten, weil Spitzenkräfte in die USA abwandern. Strukturelle Defizite also, die eher keinen Anlass zur Hoffnung geben, dass sich plötzlich was ändert und die europäischen Metropolen auf einmal globale Startup-Champions in Serie ausspucken. Mit seiner Skepsis am nächsten Google Made in Europe hat Klein also einen Punkt. Aber er hat auch eine Idee.
Ich glaube, es geht nur zusammen. Es werden 1-2 große Tech-Unternehmen die einfach die Erfahrung haben, die werden benötigt. Das ist aber keine geschlossene Gesellschaft. Jeder darf mitmachen, es muss nur eine Souveränität da sein, es muss eine ganz klare Anforderung da sein. Und in diesem Zug können dann die Startups natürlich auch mitwachsen. Es ist einfach total illusorisch zu denken, man nimmt jetzt mal 2, 3 Startups und die werden Europa digitalisieren. Das wird nicht passieren. Aber ich glaube, gemeinsam können wir das schaffen. Und natürlich muss jeder auch die Chance haben, da mitzumachen.
Das also ist Christian Kleins Vorschlag. SAP als große Schwester für Startups, die die Regeln kennt und den Kleinen hilft, sich in der Welt da draußen zurechtzufinden. Sprich, Produkte zu bauen, die kommerziell erfolgreich sind. Am liebsten vermutlich, weil sie Teil des SAP-Ökosystems sind. Darin steckt viel der Waldorfer DNA, wo Partnerschaften traditionell eine wichtige Rolle spielen. Und Klein hat natürlich ein starkes Argument für seinen Ansatz. SAP bietet Zugang zu einem globalen Markt. Ein Aspekt, der europäische GründerInnen bislang oft dazu bewegt, mit ihrer Idee im Gepäck ins Silicon Valley zu ziehen, um direkt von dort aus ihr Glück zu suchen. Zugleich darf man an dieser Stelle wohl nicht zu romantisch werden. Auch wenn das Projekt eines digital souveränen Europas gerade dazu anspornt, die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte in einem gemeinschaftlichen Kraftakt anzupacken. Am Ende geht es ums Geschäft. Startups treten an, weil sie ihre Lösung für besser halten als die der etablierten Player oder weil sie eine Nische entdeckt haben, die kommerzielles Potenzial hat, aber noch klein und damit unattraktiv für die großen Anbieter ist. Die lassen das natürlich trotzdem nicht einfach so geschehen, wie im Fall von SAP beispielsweise die Übernahmen von LeanIX oder Qualtrics zeigen. Und gerade beim Thema KI, wo der Zugriff auf Daten eine so zentrale Rolle spielt, neigen die Big Player aktuell dazu, potenzielle Konkurrenten unter den Startups auf Distanz zu halten oder gar komplett auszusperren. Auch SAP ringt derzeit mit einem Mitbewerber um faire Konditionen. Aber zurück zur Idee der großen Schwester, was eigentlich ein eher schiefes Bild ist. Denn die von Christian Klein entworfene europäische IT-Branche aus wenigen Konzernen, um die sich die Startups scharen, klingt am Ende nach einem Modell, das man, vor allem in Deutschland, aus einem anderen Sektor kennt, der Autoindustrie. Dort gibt es die großen Marken, die alles überstrahlen. Und dahinter die diversen Zulieferer, wo das getan wird, was einst den Ruf von Made in Germany begründet hat. IngenieurInnen tüfteln an Innovationen, die anschließend ihren Teil dazu beitragen, dass die Autos mit den berühmten Logos am Weltmarkt bestehen können. Gut. Aktuell taugt die Autoindustrie, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, nicht so wirklich als strahlendes Vorbild. Aber das arbeitsteilige Prinzip von Hersteller und Zulieferer hat sehr lange sehr gut funktioniert. Damit so ein Szenario für die IT-Industrie denkbar wird, braucht es allerdings etwas, das auf dem Feld des Maschinenbaus seit Jahrzehnten funktioniert, im IT-Sektor aber noch viel zu selten. Aus den guten Ideen, die zunächst an den Universitäten ersonnen, probiert, erforscht werden, müssen Produkte und Unternehmen werden. Hierzulande und nicht im Silicon Valley. Es braucht, nun ja, auch dieses Bild ist ein bisschen schief, eine IT-Zuliefererindustrie. Die gute Nachricht, folgt man SAPs CTO Philipp Herzig, ist das Fundament, auf dem diese Zuliefererindustrie aufbauen könnte, vorhanden.
Die Forschung an den Universitäten in Europa, egal ob in Frankreich oder in Deutschland oder wo auch immer, die ist Weltklasse. MP3 ist mal eine Erfindung am Fraunhofer gewesen, ja, oder beispielsweise Diffusion Model, die Grundlage für Bildgenerierung bei KI sind, an der LMU in München ja erforscht und gewissermaßen erfunden. Was wir jetzt schaffen müssen im nächsten Schritt, ist natürlich die Start-up-Szene und die Start-up-Kultur und das Wagnis, das Risiko natürlich auch in Kauf zu nehmen, was notwendig ist, um diese Start-up-Szenerie entsprechend auch nach oben zu ziehen. Wenn uns das gelingt, haben wir ein mega Potenzial, dass Europa an der Stelle ganz vorn mitspielen kann. Aber dafür ist es eben notwendig, das, was Weltklasse in den Unis ist, natürlich jetzt auch auf die Straße zu bringen im Sinne von Unternehmen und im Sinne von Fortschritt und Innovation. Und wir werden da weiterhin unseren Beitrag leisten, das entsprechend mitzufördern.
Herzig bezieht sich dabei zum Beispiel auf SAPs Investment in Aleph Alpha. Das deutsche Startup war zunächst angetreten, ein eigenes LLM zu entwickeln, arbeitet mittlerweile jedoch an einer Art KI-Betriebssystem für einen EU-regelkonformen Einsatz von Sprachmodellen. Viel Geld stecken die Waldorfer auch in Nachwuchsfirmen, die sich mit für SAP zentralen Themen wie Cloud Computing und speziellen Teilbereichen von Business Software befassen. Ein europäisches Meta oder TikTok, wie es von politischen EntscheiderInnen immer mal wieder gefordert wird, entsteht aus diesen Startups sicher nicht. Aber vielleicht etwas viel Wichtigeres. In den jungen Unternehmen reifen Ideen zu Produkten, die das Ökosystem von SAP stärken. Es geht in diesem Szenario also eher nicht um das nächste SAP, sondern um ein SAP, unter dem sich viele Hidden Champions entwickeln, mit einem kleinen Unterschied zu früher. Diese künftigen Nischenweltmarktführer werden vermutlich eher nicht im Gewerbegebiet eines für sein Autobahnkreuz bekannten deutschen Mittelzentrums sitzen, sondern in einem Loftbüro in Berlin oder München. GründerInnen müssen heute nicht mehr Nachtschichten am Großrechner im Maschinensaal eines Industriekonzerns schieben, sondern sie sitzen irgendwo mit WLAN an ihrem Laptop. In einem aber hat sich nichts verändert. Am Anfang steht jemand, der nicht nur eine brillante Idee hat, sondern auch den Mut, diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn man bei Amazon nach Biografien über Steve Jobs schaut, gibt es davon 4. Bei Jeff Bezos sind es 6. Und mehr als ein halbes Dutzend bei Elon Musk. Wenn ich jetzt mal nur die mitzähle, die mir halbwegs seriös erscheinen. Eine Biografie über Hasso Plattner und Dietmar Hopp gibt es nicht. Ich finde es schade, dass bislang niemand die erfolgreichsten deutschen Tech-Gründer literarisch gewürdigt hat. Denn eine Biografie bedeutet ja, irgendjemand hat sich gedacht, das ist ein Mensch, der hat was geleistet. Etwas, das im Guten oder Schlechten besonders ist. Und im positiven Fall sind Biografien dann Geschichten, von denen man sich etwas abgucken kann. Es sind Bücher über Vorbilder. Natürlich, diesen Geniekult, von dem viele solcher Bücher durchtränkt sind, den kann man kritisch sehen. Und ja, ich weiß, weder Jobs, Bezos noch Musk haben Apple, Amazon oder Tesla im Alleingang zu Firmen gemacht, die ganze Branchen durchgerüttelt haben und heute Milliarden wert sind. Doch mal ehrlich, die meisten von uns faszinieren solche MacherInnen. Und wer diesen Podcast bis hierhin gehört hat, weiß, die Geschichte der SAP-Gründer liefert eigentlich mehr als genug Material für eine spannende Biografie. Oder warum nicht gleich ein Netflix-Biopic? Dass es dieses Buch und diesen Film bislang nicht gibt, das liegt wiederum an Hopp und Plattner selbst. Keiner der beiden hat große Lust, sich auf einen Sockel stellen zu lassen. Das ist zumindest, was uns von mehreren WegbegleiterInnen erzählt wurde. Auch wenn wir die SAP-Gründer in diesem Podcast deshalb nicht selbst befragen konnten. In den 6 Folgen konnten wir zeigen, wie aus ihrer cleveren Idee und dem Gespür für das richtige Timing ein Betriebssystem für die Wirtschaft geworden ist. Eine Software, die geprägt hat, wie Unternehmen heute arbeiten. Wir haben über SAPs Kultur, von Team Spirit und Wettbewerb gesprochen, die hinter dem Aufstieg zum Weltkonzern steht. Wir haben uns angeschaut, was die Walldorfer tun, um innovativ zu bleiben und welche Rolle es dabei spielt, dass der Konzern es bislang immer wieder geschafft hat, sich an veränderte Bedingungen und neue Technologien wie KI anzupassen. Und wir haben eine Antwort auf die Frage gesucht, ob so etwas wie die SAP-Gründung heute noch einmal passieren könnte. Eine klare Antwort darauf habe ich leider nicht bekommen. Aber immerhin ein mögliches Szenario, wie SAP dabei helfen kann, das europäische IT-Ökosystem zu pushen. Ob es so kommt oder ganz anders, kann ich nicht sagen. Vermutlich kann das niemand. Auf jeden Fall ist gerade viel in Bewegung. Der KI-Hype und die Sorge um Europas Souveränität haben einige Türen geöffnet. Nicht nur SAP investiert Milliarden in neue Infrastruktur und Algorithmen. Ob dabei ein Startup herauskommt, das wie SAP eine Karriere zum Weltkonzern hinlegt? Vermutlich nicht. Oder doch? Vorhersagen altern im IT-Sektor erfahrungsgemäß sehr schlecht. Daran verbrenne ich mir lieber nicht die Finger. Die Geschichte, die ich über die vergangenen 6 Episoden erzählt habe, lehrt auf jeden Fall eins. Ob all die Wetten auf die Zukunft aufgehen, wird am Ende nicht nur von Prognosen und Planung abhängen, sondern auch von einer guten Portion Glück. Was mich etwas beruhigt, wohin die Reise geht, vermag nicht einmal der Mensch zu sagen, der die Geschichte von SAP über Jahrzehnte mehr geprägt hat als jeder andere. Zum 40. Jubiläum der SAP-Gründung im Jahr 2012 wurde Hasso Plattner einmal gefragt, wo er sein Unternehmen in 40 Jahren sieht. Seine Antwort? Ich weiß es nicht. Nachfrage? Und wo würde er es gerne sehen? Da musste Hasso Plattner dann an seinen alten Arbeitgeber zurückdenken. Das Unternehmen, das er und seine vier Mitgründer im Jahr 1972 verlassen hatten, weil man sie dort ihre Vision einer Standardsoftware nicht hatte verwirklichen lassen. Und das doch irgendwie immer Vorbild geblieben ist. Durchzuhalten, sagte Plattner. Durchzuhalten wie IBM. Das wäre gut.
Die SAP-Story ist ein OMR-Original, produziert von Podstars bei OMR. Redaktion und Recherche Christian Kors. Sprecherin Julia Niemann. Projektmanagement Maxine Selke. Postproduktion und Sounddesign Hardy Haufe, Lilly Huhn und Konstantin Ihlenfeld. Coverdesign Simon Barth. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt haben. Und natürlich an unseren Partner SAP, der diesen Podcast ermöglicht hat. Insbesondere an Andrea Diedrichs und Claudio Remeth-Halfmann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.